Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde.
Bei der Familie seines Sohnes freut sich auf das Mittagessen zu Hause. Er erzählt den Kindern eine Geschichte aus der Jugend.
Selbst wenn mehrere Menschen um uns herum gleichzeitig und gleich laut reden, dann verstehen wir zwar nicht alles, aber doch immer noch eine ganze Menge. Es ist schon verwunderlich, was unsere Ohren und was unser Gehirn alles leisten können gemeinsam. Wenn unser Gehör nachlässt, dann wirken viele Geräusche viel leiser, aber auch bestimmte Tonhöhenanteile fallen weg. Und genau das ist das Problem. Die Verständlichkeit von gesprochener Sprache ist dann oft sehr stark beeinträchtigt. Hörhilfen können einige Defizite ausgleichen, aber längst nicht alle. Und das Hören muss neu gelernt werden. Schwerhörigkeit, Möglichkeiten und Grenzen von Hörgeräten und Implantaten, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren eigenen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64 ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir hier die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Einmal nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Da geht es um die Frage, warum die Zahl der Neuansteckungen und der Intensivpatienten immer noch so hoch ist. Dann Beschleunigungstrauma, oder viele kennen es eher als Schleudertrauma. Oft bleiben chronische Beschwerden. Und Hüft- und Knieprothesen, wie künstliche Gelenke haltbarer gemacht werden können. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Schwerhörigkeit. Und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns an, warum es gerade bei älteren Menschen auf gutes Hören ankommt. Danach geht es dann wieder um Ihre Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studioexperten vorstellen, Professor Jens-Peter Klusmann. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Universitätsklinikum in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Klusmann.
Schönen guten Morgen.
Wie kommt das eigentlich, dass wir so viel Information aus so einem Stimmengewirr noch heraushören?
Ja, weil es eben nicht nur ein Mikrofon ist, sondern dahinter ein leistungsstarker Computer hängt sozusagen und die Datenverarbeitung im Kopf stattfindet und einfach Worterkennung nicht einfach nur ein linearer Vorgang ist, sondern die wirklich dann verstärkt und verstanden werden können und aus einem Störgeräusch bei einem normal funktionierenden Ohr und der danach geschalteten Verschaltung und Datenverarbeitung eben herausgehört werden kann.
Also eigentlich hören wir mit dem Gehirn?
Das natürlich nicht. Das Ohr an sich ist schon ein sehr komplexes Organ und auch hier finden Verstärkungen von bestimmten Frequenzen statt. Aber diese Datenverarbeitung auch von beiden Ohren, was auch wichtig ist, ist eben auch hochkomplex.
Beide Ohren brauchen wir, damit wir sagen können, das Geräusch kommt jetzt aus der rechten Ecke oder
richtig,
von links.
Genau. Deswegen ist auch die einseitige Schwerhörigkeit oder Taubheit ein gravierendes Problem. Gerade zum Beispiel im Straßenverkehr, man tritt auf die Straße, man hört gar nicht das Auto, was von der tauben Seite herkommt, oder auch das Richtungshören im Raum ist nur möglich, dadurch, dass wir zwei Ohren haben und das Gehirn ist in der Lage, diese leichte Verzögerung des Eintreten des Schalls wahrzunehmen und dadurch
sind
die
ja
Richtung
Millisekunden, vorzugeben. Oder?
Ja, das zeigt eben, wie leistungsfähig das Gehirn ist.
Wenn wir im Stimmengewirr stehen und uns auf was konzentrieren wollen, dann ist es schon so, ich glaube, man macht das automatisch, ne? Dass man mit einem Ohr ein bisschen näher hingeht. Hilft das einfach bei der Orientierung, dass man sich dann auf eine Schallquelle eher fokussiert?
Das schon. Alleine die Ohrmuschel verstärkt ja schon ein wenig den Schall und der Gehörgang. Alles ist für die Schallverstärkung ausgerichtet, vom Trommelfell bis über das Mittelohr bis zum Innenohr. Und dadurch ist es eben möglich, auch sozusagen gezielt zu hören.
In dem zweiten Beispiel, das war ja nicht nur leiser, sondern da fehlten bestimmte Frequenzen. Und was besonders stark fehlte, waren die hohen Frequenzen. Warum sind die so wichtig, um zu verstehen, was andere Leute reden zum Beispiel?
Ja, weil einfach unsere Sprache viele Zischlaute und Konsonanten enthält und die Differenzierung der verschiedenen Worte erst ermöglicht. Und es ist so, dass viele Schwierigkeiten, auch die Altersschwierigkeit, vor allen Dingen die hohen Frequenzen primär schlechter werden und da einfach ein höherer Schalldruck notwendig ist, um es zu hören. Und das hatte sich in dem zweiten Beispiel auch gezeigt, dass eben hier die hohen Frequenzen fehlen und dann die Verständlichkeit sehr eingeschränkt ist.
Also zu unterscheiden, ob das jetzt Maus, Haus oder Laus ist, das wird dann schwieriger.
Genau, richtig. Und das liegt möglicherweise auch an des Aufbaus des Innenohrs. Also wir haben ja die Hörschnecke und da sind eben die hohen Töne unten in der Schnecke und da gibt es diesen Vergleich mit einem Treppenhaus in einem mehrstöckigen Haus, wo eine Holztreppe ist, wo eben unten die Tritte von der Treppe mehr ausgelatscht sind, weil alle Töne darüber gehen als die hohen oberen Etagen, wo eben die tiefen Töne zur Darstellung kommen oder abgebildet sind.
Also das heißt, im Innenohr ist es so, dass jede Frequenz sozusagen einen eigenen Bereich hat und die hohen Töne liegen am Anfang.
Genau, ist das Besondere der Hörschnecke, dass eben die verschiedenen Tonhöhen in verschiedenen Stellen der Hörschnecke abgebildet sind.
Lassen Sie uns mal sozusagen den Weg des Schalls mal verfolgen und gucken, wo was schieflaufen kann, bei einer Schwerhörigkeit, weil Schwerhörigkeit ja nicht gleich Schwerhörigkeit ist.
Genau.
Das eine ist, das Geräusch kommt in den Gehörgang und trifft dann aufs Trommelfell.
Ja, also es fängt wie gesagt schon mit der Ohrmuschel an. Alleine diese Konfiguration macht schon Veränderung des Schalldrucks. Dann im Gehörgang wird auch der Schalldruck noch verstärkt. Dann kommt der Schall aufs Trommelfell. Das Trommelfell fängt an zu vibrieren. Dann wird dieser Schall über die Gehörknöchelchen ins Innenohr geleitet und diese Gehörknöchelchen liegen im Mittelohr. Auch die müssen beweglich sein, führen auch zu einer Verstärkung des Schalldrucks, weil einfach die Fläche vom Trommelfell wird auf eine viel kleinere Fläche, nämlich den Steigbügel, übertragen und der bringt dann diese Wellen praktisch ins Innenohr. Und das ist ja auch eine Ankopplung im Innenohr selbst ist Flüssigkeit, das heißt aus einem lufthaltigen Raum, die Schwingungen in der Luft werden übertragen in eine Flüssigkeit, dann ins Innenohr. Allein bis dahin können verschiedene Schwierigkeiten auftreten.
Gucken wir mal das Erste an, im Gehörgang, da kann da was passieren, also bei Entzündungen spielen da eine Rolle. Ne?
Oder? Entzündungen oder noch viel einfacher, einfach der Ohrenschmalzfropf, was ja häufig auftreten kann, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Innenohrstecker häufig reinsteckt, dass dann das Ohrenschmalz komprimiert wird im Gehörgang und das kann zum Beispiel schon zu einer Schwerhörigkeit natürlich führen.
Oder die von Ohrenärzten gehassten Wattestäbchen.
Die sind sehr schlecht, denn das Ohr reinigt sich von selbst. Man soll eigentlich am Ohr nichts machen, außer beim Duschen vielleicht mal reinduschen, ansonsten reinigt sich das Ohr von selbst. Also die Ohrenstäbchen sind auf jeden Fall sehr kontraproduktiv.
Weil sie den Ohrschmalz einfach zu tief reindrücken und die Selbstreinigungskraft des Ohres sozusagen stören. Einfach.
Genau, eigentlich wächst die Haut im Gehörgang von innen nach außen von selbst und damit kommt auch alles von selber heraus. Das heißt, sie schieben wie bei einer Kanone eher das Schießpulver rein, als dass es irgendwie rausgehen würde.
Nächste Station, das Trommelfell. Das muss richtig schwingen können. Bei kleineren Kindern häufig ein Problem, wenn die häufig Infekte haben und es zu Entzündungen kommt.
Eben. Genau, das Trommelfell kann nur richtig schwingen, wenn dahinter auch Luft ist. Wenn hinter dem Trommelfell eine Flüssigkeit ist, ein sogenannter Paukenerguss, dann hat man schon eine Schwerhörigkeit. Und das ist häufig im Kindesalter der Fall. Andere Möglichkeit ist, dass ein großes Loch im Trommelfell ist. Auch dann ist die Übertragung natürlich gestört. Das wären alles Beispiele für eine Mittelohrschwerhörigkeit oder man nennt es halt auch Schallleitungsschwerhörigkeit, weil der Schall nicht richtig weitergeleitet wird.
Welche Rolle spielen die Hörknöchelchen? Also bei Beethoven munkelt man ja, das war ein Riesenproblem, wenn die versteifen. Also
genau, da gibt es Erkrankungen, dass die praktisch festwachsen, diese Gehörknöchelchen, aber die können auch durch chronische Knochenalterung zerstört werden. Auch dann ist eine Schallleitungsschwierigkeit vorhanden. Da gibt es also auch verschiedenste Veränderungen. Das Gute ist, dass man die meist operativ behandeln kann.
Und dann kommen wir schon fast zur Schnecke, ne? Also zum Innenohr, wo der Schall sozusagen in elektrische Energie umgewandelt wird. Was macht dem besonders zu schaffen, dem Innenohr?
Also da gibt es natürlich auch verschiedene Schädigungsmechanismen. Ein ganz wichtiger ist halt Lärm, weil das Ohr eine dauerhafte Lärmbelastung nicht aushält. Da gehen die Haarsinneszellen dann langsam kaputt. Und das schränkt nicht nur die Hörfähigkeit, sondern auch die Dynamik des Ohrs ein. Das heißt, laute Geräusche werden unangenehm, leise Geräusche werden nicht mehr gehört.
Hm. Wo setzen Hörgeräte an? Oder man muss eigentlich so eine kleine Typologie machen. Also die machen auch tatsächlich nicht einfach nur den Schall lauter, ne?
Genau, man versucht natürlich in Hörgeräten den Sprachbereich besonders zu verstärken. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch mit Fernsteuerung sich an verschiedene Umgebungen anzupassen. Es gibt Richtmikrofone. Die Hörgerätetechnik hat sich schon in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt, was ja auch mit der ganzen Computerentwicklung und Chipentwicklung zu tun hat.
Früher waren Hörgeräte relativ klobig und relativ unflexibel. Ich weiß noch, meine Großmutter hatte ein Hörgerät und wenn die telefonieren wollte, war das immer ganz furchtbar, weil das Ding anfing zu pfeifen wie nix. Die Probleme gibt es heute nicht mehr. Ne?
Genau, zum Beispiel eine Rückkopplung, das ist ja das Pfeifen, kann und elektronisch unterdrückt werden. Die Versorgung kann oft auch offen gestaltet werden, das heißt, der Gehörgang muss nicht zugestopft werden. Da gibt es also starke Innovationen. Trotzdem ist jetzt die Größe eines Hörgeräts nicht unbedingt entscheidend. Also manchmal muss man eben ein hinter dem Ohrgerät zum Beispiel tragen, weil ein Innenohrhörgerät nicht mehr ausreicht. Also man kann nicht davon ausgehen, dass immer ein Mini-Hörgerät im Gehörgang liegend ausreicht, sondern für die verschiedenen Grade der Schwierigkeit sind eben verschiedene Hörgeräte passend und müssen auch sehr gut angepasst werden. Also auch der Vorgang des Hörgeräteanpassens ist ein etwas langwieriger und sehr wichtiger Prozess, der auch begleitet werden muss.
Und viele schieben das ja raus und sagen, naja, so richtig brauche ich das noch gar nicht. Ist nicht so ein guter Tipp, ne? Also zu lange zu warten.
Genau, also das hat wieder mit unserem Eingangsthema zu tun, dem Gehirn. Die Plastizität des Gehirns lässt halt auch nach. Und wenn man jetzt sehr, sehr spät mit einer Hörgeräteversorgung anfängt, dann ist auch die Gewöhnung an das Hörgerät sehr viel schlechter. Und es ist auch erfordert eine gewisse Übung und ein neues Hören lernen. Und das ist eben, sage ich mal, besser, wenn man das früh startet. Das heißt, wenn eine Schwerhörigkeit da ist, wird geprüft, ist die Indikation zur Hörgeräteversorgung gegeben, dann sollte man das auch wahrnehmen und sich sozusagen richtig damit befassen.
Mhm. Ganz wichtig auch eben zu gucken, wie das bei Kindern ist, ob die gut hören können. Seit gut 10 Jahren gibt es jetzt auch schon ein Screening für Neugeborene. Auch weil man weiß, dass man ohne Hören nicht gut sprechen lernen kann.
Ganz genau. Also das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung. Wir haben das Neugeborenen-Screening in NRW und in den anderen Bundesländern. Auch tatsächlich kommen die Daten bei uns in Köln zusammen und haben Mitarbeiter, die sich sehr darum kümmern, dass auch in allen Krankenhäusern wirklich dieses Neugeborenen-Screening durchgeführt wird. Denn diese Taubheit oder hochgradige Schwerhörigkeit, die man dann erkennen kann, kann eben heutzutage versorgt werden mit einem Cochlea-Implant. Und dadurch können die Kinder einen ganz normalen Spracherwerb bekommen.
Cochlea-Implant ist sozusagen der Satz für das Innenohr. Dann
auch. Genau, das ist eine Elektrode, die wird in die Hörschnecke eingeschoben. Und dann wird der Schall elektronisch verarbeitet und die Hörschnecke wird elektrisch gereizt. Das ist zwar kein so gutes oder so guter Höreindruck wie der natürliche, weil einfach die zeitliche Auflösung und auch die spektrale Auflösung nicht so gut ist.
Also spektral heißt, welche Töne werden abgebildet?
Genau, es werden halt dann mehr Frequenzen abgebildet als beim natürlichen Hören. Trotzdem können Kinder, die frühzeitig ein CI implantiert bekommen, die sonst taub sind und praktisch keinen Spracherwerb haben, einen ganz normalen Spracherwerb haben und auch eine Regelschule besuchen. Da sieht man, wie gut das eigentlich funktioniert.
Man muss natürlich dann auch immer regelmäßig kontrollieren und gucken, ob alles in Ordnung ist und ob nicht irgendwelche Komplikationen auftauchen, zum Beispiel auch Entzündungen. Und meine Kollegin Barbara Weber hat einen jungen Patienten bei Ihnen an der Klinik begleitet.
Du hast Englisch in der Schule?
Ja.
Hast du noch eine weitere Fremdsprache?
Ja, Französisch.
Und wie klappt das? Das ist ja schon recht schwierig.
Sehr gut, außer das mit diesen Accents. Das muss ich so ein bisschen auswendig lernen mit den Accents.
Der 13-jährige Patient ist in die Uniklinik nach Köln gekommen. Seit einigen Jahren hat er an beiden Ohren ein Cochlea-Implantat. Dr. Ruth Lang-Roth, Oberärztin und Leiterin des Cochlea-Implantzentrums, will testen, ob mit dem Hörgerät alles so funktioniert, wie es soll.
Du gehst ja jetzt in eine Schule, wo alle anderen Kinder
normal sind.
Normal bist du ja auch, ja. Aber wo alle anderen Kinder normal hören.
Ja.
Wo hast du das Gefühl, haben die anderen einen Vorteil dir gegenüber? Oder haben sie gar keinen?
Also Vorteil will ich nicht sagen, aber die können schon besser hören als ich. Die können schon mit Nebengeräuschen besser umgehen. Aber sonst haben sie eigentlich nur Nachteile.
Welche?
Ja, wenn die Eltern zum Beispiel mit denen schimpfen, kann ich meine Hörgeräte ausziehen und die Schüler müssen das nicht anhören. Ne? Oder in Technik, da ziehe ich auch meine Hörgeräte manchmal aus. Dann kann ich auch manchmal, also die Maschinen höre ich dann nicht.
Also wenn es laut ist drumherum,
ja,
kannst du einfach
kann den ausziehen. Und das ist mein Vorteil, ja.
Und außerhalb der Schule, ich kann mich erinnern, du hast immer Fußball gespielt.
Ja. Ich bin im Tor.
Im Tor?
Ja. Aber ich bin immer geschützt dadurch, dass ich einen Helm anziehe.
Hattest du Probleme oder eine Mittelohrentzündung in letzter Zeit?
Nein, eigentlich nicht.
Super, also alles in Ordnung. Du bist ganz zufrieden.
Ja.
Und dann können wir dich jetzt wieder für ein halbes Jahr ziehen lassen.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, wenn es unangenehm wird, macht man das Cochlea-Implantat aus. Ist auch ein Weg, ne?
Genau, das ist ein kleiner Vorteil, aber es ist schon erstaunlich, wie der Junge eben lange zögert, um überhaupt die Vorteile der anderen Kinder zu fassen. Also das heißt, es ist ja wirklich schon ein enormer Gewinn für den Jungen. Das ist schon beeindruckend.
Ja, und auch, ich meine, Sprechen funktioniert ganz normal, das Hören funktioniert ganz normal, das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Richtig. Solche Cochlea-Implantate können aber auch beim Erwachsenen eben sehr helfen. Also wenn zum Beispiel auch bei einer einseitigen Schwerhörigkeit kann ein Cochlea-Implant verwendet werden.
Was ist der Vorteil dann?
Also dass man eben das Richtungshören wieder hat. Oder wenn zum Beispiel auf dem anderen Ohr auch schon schleichend eine Schwerhörigkeit auftritt, dann hat man das schlecht hörende oder fast taube Ohr auch schon versorgt. Oder eben, wenn beide Ohren schlecht sind, meinetwegen auch beim etwas älteren Patienten, kann er wieder in sein soziales Umfeld kommen und sich mit seinen Verwandten und Bekannten wieder vernünftig unterhalten. Und das ist natürlich auch sehr wichtig im Alter.
Wir sollten noch über die Grenzen von Hörgeräten reden. Also weil oft liest man ja, wenn das Hörgerät nicht mehr richtig hilft, dann sollte man schon überlegen, ob es nicht auch sinnvoll ist, auf ein Cochlea-Implantat umzusteigen. Was können Hörgeräte und Implantate heute leisten und wo sind tatsächlich die Grenzen auch?
Das ist einfach ein graduelles Problem. Also es gibt schon sehr starke Hörgeräte, aber irgendwann ist eben in dem Innenohr funktioniert das nur noch so schlecht, dass auch das stärkste Hörgerät nicht mehr ausreicht. Aber man muss das auch, es kann zum Beispiel auf dem einen Ohr so sein, auf dem anderen kann man mit dem Hörgerät noch was erreichen. Dann ist es auch möglich, auf der einen Seite einen Cochlea-Implant zu implantieren und auf der anderen Seite das Hörgerät noch zu tragen. Und oft ist es ja ein schleichender Prozess. Also man muss auch überlegen, wie könnte es sein in 10 Jahren? Und in all diese Überlegungen muss man eben ja einfließen lassen, wann ein Cochlea-Implant sinnvoll ist und wann noch eine Hörgeräteversorgung möglich ist. Mhm. Es ist also einfach sehr differenziert zu betrachten. Es hängt letztlich damit zusammen, dass irgendwann das eigentliche Mikrofon, das Innenohr eben nicht mehr ausreichend funktioniert, um mit Hörgeräten überhaupt hören zu können.
Mhm. Wie lange hält so ein Cochlea-Implantat?
Das hält lebenslang. Das braucht auch keine Batterie, sondern das funktioniert sozusagen durch die Induktion. Es sei denn, es kommt durch einen Unfall, kann es natürlich kaputt gehen, aber dann kann man es auch austauschen.
Ja, deswegen hat der Junge beim Fußballspielen Helm auf.
Richtig, genau.
Damit das Gerät nicht immer kaputt geht.
Wobei sich das auch wesentlich verbessert hat. Früher waren die Implantate auch etwas, sage ich mal, zerbrechlicher und noch nicht so stabil. Heute die Implantate halten schon sehr viel aus.
Was geht nicht? Schwimmen?
Schwimmen geht ganz normal. Man kann ja dann einfach, genau wie der Junge gesagt hat, das ausziehen und dann ist ja das praktisch ganz dicht. Es gibt ja gar keine Verbindung nach außen. Das heißt, Schwimmen ist möglich. Bei der Kernspintomographie oder bei solchen starken Magnetfeldern, da muss man halt gucken. Das sind aber heutzutage auch die Cochlea-Implantate teilweise für Kernspintomogramm geeignet.
Hm. Kinder können sich wahrscheinlich relativ gut ein- und umstellen. Bei Erwachsenen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es hängt auch ein bisschen von der jeweiligen Lebenssituation und der Lebensgeschichte ab. Viele haben mir berichtet, zum Beispiel Musik hören ist ein Problem, weil man weiß, wie es vorher geklungen hat und irgendwie klingt es nicht mehr so wie vorher.
Genau, das ist schon auch ein Nachteil, wo man auch noch viel Forschung reinstecken will, um das zu verbessern. Das liegt eben an dieser zeitlichen und spektralen Auflösung des CIs, dass es eben mehr Frequenzen anregt als das natürliche Ohr und dadurch Musik sehr verzerrt und blechern klingt. Trotzdem kann es durchaus sein, dass Patienten nach einer Weile auch Musik hören können. Aber letztlich ist das CI mehr natürlich auf das Sprachverständnis ausgerichtet.
Und ich meine, das ist ja das Allerwichtigste, dass man sich mit anderen Menschen auch verständigen kann.
Also gerade im Alter würde es ja sonst auch oft zu einer Isolierung und auch, sage ich mal, kognitive Fähigkeiten können sich durch die Implantation eines CIs verbessern.
Schwerhörigkeit, Möglichkeiten und Grenzen von Hörgeräten und Implantaten. Unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Zum Gast im Studio Professor Jens-Peter Klusmann vom Universitätsklinikum in Köln. Er hat ganz viele Fragen von Ihnen gesichtet, auch mitgebracht. Und ein Hörer hat uns gemailt und er fragt, wie ist das Klirren nach einem Knalltrauma oder das Pfeifen durch einen Tinnitus, wird das eigentlich durch ein Hörgerät mitverstärkt, möchte er wissen?
Nein, wenn bei dem Knalltrauma sozusagen auch eine Schwerhörigkeit eingetreten ist, kann es durchaus sein, dass der Tinnitus durch das Hörgerät sich sogar bessert, weil einfach wieder ein audiologischer Input da ist. Das ist natürlich vom Einzelfall abhängig, wie stark die Schwerhörigkeit durch das Knalltrauma gewesen ist.
Also das Hörsystem langweilt sich nicht mehr.
Ja, ein Tinnitus kann, wenn das eine starke Schwerhörigkeit auf dem Ohr ist, eben sehr quälend sein. Und wenn wieder ein Hörinput auf dem Ohr stattfindet, dann kann sich das durchaus bessern.
Mail, die gekommen ist, da fragt eine Hörerin, also ein Verwandter Mitte 50, schreibt, sie fragt bei Gesprächen regelmäßig nach, weil ihm Teile des Gesprächs zu leise erscheinen und sein Umfeld findet, manchmal hört er schlecht, aber oft hört er auch ganz gut. Und die Frage, die sie hat, ist, wann ist denn der Punkt erreicht, wo man sagt, vielleicht sollte man mal einen Hörtest machen?
Ja, genau dann. Also das hört sich für mich genauso an, dass ein Hörtest gemacht werden sollte. Denn in Ruhe kann ja das Sprachverstehen noch gut sein, aber eben im Störgeräusch nicht. Und genau das muss halt auch getestet werden. Wie ist das Hören von den verschiedenen Tönen, aber auch wie ist das Verstehen von Zahlen und Einsilbern? Und das wird beim HNO-Arzt getestet und daran kann man festmachen, ob derjenige von einem Hörgerät profitieren würde oder nicht.
Welche Hörtests sind gut? Also wo sollte ich die machen lassen? Also es gibt ja auch Hörtests im Internet, das ist nicht so gut, weil die natürlich die Lautstärke nicht richtig abbilden.
Ja, außerdem ist ja der Grund der Schwerhörigkeit damit gar nicht geklärt. Man muss zum HNO-Arzt gehen, denn wir hatten ja eben auch schon besprochen, dass die Schwerhörigkeit an vielen anderen Stellen ihre Ursache haben kann. Und das muss ja erstmal durch eine Ohrmikroskopie genau untersucht werden und erst dann kann ja überhaupt die Innenohrschwerhörigkeit festgestellt werden und auch, sage ich mal, die Hörtestung ist eine sehr komplexe Sache und das ist ja, sage ich mal, kann man nicht einfach zu Hause machen.
Am Telefon Herr Weller aus Erlangen. Schönen guten Morgen, Herr Weller.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, also ich bin ein gut abgehangenes Vorkriegsmodell von 85 Jahren aus einem Altersheim und ich bin schwerhörig. Ich habe zwar schon Hörgeräte gehabt, aber die habe ich, weil ich sie nicht gebraucht habe, in die Hemdtasche gesteckt und am nächsten Tag ist das Hemd in die Wäscherei gegangen. Man sollte zwar annehmen, dass ein gereinigtes Hörgerät noch viel besser ist. Aber das war nicht der Fall. 90 Grad halten die Dinger alle nicht aus. Jetzt höre ich die ganze Zeit kaum noch was. Oder ich sage ihm mal, wie ich mich über die Runden helfe. Ich habe zwei Handys. Jetzt rufe ich das eine Handy an und nehme das Gespräch von dem anderen Handy auf. Und das zweite Handy lege ich denn dem, mit dem ich diskutieren will, hin. Ich sage, so sage ich, nun sprech mal. Und dann höre ich ihn über mein Handy, über Kopfhörer, kann ich ihn wunderbar verstehen.
Das ist sozusagen, ist aber auch ein sehr umständliches Hörgerät, oder?
Ja, ja, sicher, aber was soll's, auf welche Ideen man nicht alles kommt.
Aber wenn ich...
Genau, ich habe als Schwerhöriger festgestellt, dass alles, was man nicht hört, nicht unbedingt wert ist, gehört zu werden. Also,
Herr Weller, lassen Sie Herrn Klusmann doch noch Ihr Problem, sage ich mal, ein bisschen einordnen.
Also ich meine, so ausgefuchst, wie Sie das jetzt also benutzt haben, die beiden Handys, um zu hören, würde Ihnen auf jeden Fall ein Hörgerät helfen. Also Sie müssen unbedingt nochmal eine Anstrengung unternehmen, sich wieder ein Hörgerät verordnen zu lassen. Denn das hört man ja schon, dass Sie damit gut umgehen könnten. Das kann sich ja sogar auch direkt mit dem Handy verbinden und telefonieren einfacher machen. Also ich glaube, Sie würden sehr von einem Hörgerät profitieren, wenn Sie solche Umstände machen müssen, um sich zu verständigen.
Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Mit welchen Kosten muss man eigentlich rechnen als Patient sozusagen? Oder werden die Kosten komplett übernommen?
Nein, die Kosten werden nicht komplett übernommen. Es ist so, dass ein Hörgerät durch den HNO-Arzt verordnet wird. Dann geht man zum Hörgeräteakustiker und es werden verschiedene Geräte zur Probe mitgegeben. Und dann kann sich der Patient entscheiden, welches Gerät er möchte, und davon hängt auch die Zuzahlung ab. Man muss nicht immer die teuersten Geräte nehmen. Auch Geräte in der Mittelklasse sozusagen sind vollkommen ausreichend oder können ausreichend sein.
Herzlichen Dank an Herrn Weller aus Erlangen und alles Gute und Grüße nach Erlangen. Und am Telefon ist Herr Philips aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, ja, guten Morgen, genau.
Bitte sehr.
Ja, und zwar, also ich trage seit 8 Jahren ungefähr Hörgeräte, habe so eine mittelschwere Hörbehinderung und nächstes Jahr hätte ich sozusagen wieder Anspruch auf diese Zuzahlung. Und momentan wird halt gerade viel geworben mit so einer neuen Generation von Hörgeräten, die also wesentlich besser sind, was das natürliche Hören anbetrifft und auch Sprachverständlichkeit, was wohl mit der schnelleren Datenverarbeitung, mit diesen Chips zu tun hat. Und für mich ist jetzt halt gerade die Frage, wie Sie das einschätzen, ob das jetzt eher so ein Hype wieder von den Hörgeräteherstellern ist oder ob in diesen 6 Jahren sich wirklich technologisch so viel getan hat, dass sich so eine Investition eventuell lohnt. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr guten und auch sehr fairen Akustiker.
Genau, das ist der Knackpunkt und das beantwortet eigentlich schon Ihre Frage. Also nach 8 Jahren hat sich schon die Technik wesentlich verbessert. Wenn Sie sich vorstellen, ein Handy von vor 8 Jahren, in welchem, sage ich mal, welche Performance das liefert. So ähnlich ist es beim Hörgerät auch zu sehen. Aber Sie werden ja unabhängig beraten. Also wenn Sie jetzt eine neue Verordnung haben, wird Ihr Akustiker Ihnen ja verschiedene Hörgeräte auch in verschiedenen Preisklassen anbieten. Und die müssen Sie auch wirklich gut ausprobieren. Und ich würde schon davon ausgehen, dass Sie von einer neuen Generation durchaus profitieren, weil ja auch so Dinge wie Fernbedienung oder bestimmte Techniken, Rückkopplungsunterdrückung, Richtmikrofon und solche Dinge sich auch erheblich verbessert haben, sodass Sie gerade bei Umgebungsgeräusch unter Umständen eben besseres Sprachverstehen mit Ihrem Gegenüber haben.
Mhm. Ist Ihnen damit weitergeholfen? Gut, ja, vielen Dank. Michael Philips aus Berlin war das und eine Mail wollte ich noch kurz oder einen Anruf noch kurz zitieren. Hartmut Schreiber aus Wuppertal sagt, er benutzt selber ein Hörgerät, ist großer Fernseh-Rundfunk-Fan, aber er muss immer mit der Fernbedienung die Nebengeräusche ausstellen. Er sagt, die Filmemacher haben nicht begriffen, dass wir heute Heimkinos haben mit 4-Punkt-Anlage und Nebengeräusche sind extrem laut, sodass wir eben nicht mehr die Stimmen gut verstehen können. Wichtiger Hinweis, Herr Professor Klusmann, auf einen Punkt sollten wir noch besonders eingehen. Warum ist es eigentlich gerade für ältere Menschen so wichtig, dass sie wirklich gut hören?
Ja, weil einfach Sprache verstehen, Kommunikation für unser soziales Leben total wichtig ist und auch für das Gehirn eigentlich den ganzen Input, das Denken, kognitive Fähigkeiten, auch Stimmungen. Wenn man sehr abgeschirmt ist von seinen Mitmenschen, dann wird man leicht depressiv. Und all das verbessert sich, wenn alte Menschen wieder besser hören können, entweder durch ein Hörgerät oder sogar durch einen Cochlea-Implant. Da gibt es auch sogar Studien, die das zeigen, dass die kognitiven Fähigkeiten nach einer Rehabilitation, nach einer Hörrehabilitation sich verbessern.
Hm. Zugespitzt habe ich das irgendwo mal gelesen, gutes Hören ist eine Vorbeugung für Demenz. Stimmt das so zugespitzt oder ist es zu krass?
Ja, also da gibt es Daten, dass tatsächlich zumindest bei Schwerhörigen eine Demenz häufiger vorkommt oder stärker verläuft. Und dass sich solch eine Demenz dann nicht unbedingt verbessert hinterher, aber vielleicht nicht ganz so rasch fortschreitet.
Das Wichtige, haben Sie vorhin gesagt, ist, dass die akustische Welt sozusagen nicht verarmen darf, weil sonst kriegt das Gehirn kein Futter.
Ganz genau. Also das Gehirn hat eine hohe Plastizität. Das heißt, bestimmte Areale, die für irgendwas zuständig sind, können auch, wenn dieses Areal sozusagen nicht mehr gefüttert wird, Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel ist es so, bei Tauben übernimmt der audiologische Kortex bestimmte visuelle Funktionen. Das heißt, das Gehirn nutzt einfach andere Areale, um sozusagen beim Sehen noch besser zu sein. Wenn man jetzt wieder ein CI implantiert und dadurch ein Cochlea-Implant implantiert, dann wird der audiologische Kortex wieder aktiviert und diese Mitbenutzung durch visuelle Eindrücke wird wieder zurückgedreht. Das kann unter Umständen auch, sage ich mal, den Erfolg des Cochlea-Implants beeinflussen, wie sehr solche Veränderungen im Gehirn schon stattgefunden haben. Deswegen sollte man auch nicht zu lange warten, bis man ein Cochlea-Implant implantiert. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schwerhörigkeit schon über 20 Jahre besteht, kann es auch sein, dass der Erfolg des Cochlea-Implants nicht so gut ist, wie wenn erst 5 Jahre einer Schwerhörigkeit besteht.
Hm. Weil es eben dauert, bis das Gehirn sich wieder neu und um und richtig organisiert.
Genau, und so eine Umorganisation kann auch zum Teil irreversibel sein und dann auch sich sogar ungünstig auswirken. Also man muss sich das einfach viel plastischer und ja, das ist nicht so streng zugeordnet, sondern auch im Erwachsenengehirn ändert sich noch viel. Das sind eigentlich auch neue Erkenntnisse. Früher dachte man ja nur, dass ich das nur im Kindesalter noch sozusagen verbinden kann. Aber das stimmt nicht. Auch im älteren Alter kann sich da noch einiges neu verbinden.
Also warum es wichtig ist, im Alter eben besonders gut zu hören. Wir haben einen Anruf aus Freiburg bekommen von einer jungen Hörerin. Sie ist Hörgeräteakustikerin und sie sagt, Hörgeräte kennt jeder, aber die Akzeptanz in der Gesellschaft ist doch ziemlich klein. Und man sollte nicht erst im späten Alter anfangen, eins zu nutzen, sondern das so ähnlich wie mit der Brille machen, die in den Alltag zu integrieren. Und je früher man anfängt, ein Hörgerät zu nutzen, desto eher gewöhnt sich das Gehirn an. Wir haben eben drüber gesprochen. Woher kommt das schlechte Image von den Hörgeräten? Also bei der Brille sagt man ja, der hat eine Brille, der ist schlau.
Gut, es wird wahrscheinlich eben mit Alter und einer gewissen Behinderung assoziiert, aber das ist genau falsch. Es sollte eben so selbstverständlich getragen werden wie eine Brille und es ist auch heutzutage möglich. Die Geräte sind ja teilweise so schlank und auch kaum zu sehen und schick und technisch auch weit fortgeschritten, dass sie sich einfach mit dem Handy zum Beispiel verbinden lassen. Und solche Dinge. Das heißt, man muss es einfach heutzutage, gerade wo so viele Ohrstecker und so getragen werden, im Grunde als Innovation sehen und als besondere Möglichkeit.
Hm. Herr Schüppel aus Kiel ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Schüppel.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin 77 Jahre alt und trage mein Hörgerät seit 3 Jahren und habe bei jetzt einem Akustiker und mein Frequenzgang hat sich nicht verschlechtert. Das ist, glaube ich, sehr gut. Ich höre immer zum Beispiel oder wieder Meisen, aber angerufen habe ich aus einem anderen Punkt. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, warum ich eigentlich ein Hörgerät brauche und es ist ja eine Alterserscheinung, aber ich weiß, dass ich ziemlich viel Heimarbeit gemacht habe und sehr wohl erinnere, wie häufig ich die Schlagbohrmaschine an der Wand hatte und das Ohr war daneben. Und ich finde, in allen Gebrauchsanweisungen für alle möglichen Maschinen, Kreissägen und sonst was, die ganz viele Menschen heute ja benutzen, müsste zuvorderst drinstehen, bitte benutzen Sie eine Mickey Maus, also diesen Hörschutz. Und ich finde, das sollte auch vom Gesetzgeber den Anbietern vorgeschrieben werden. Und da habe ich jetzt die naive Vorstellung, dass der Deutschlandfunk das auch mal dem Gesetzgeber vorschlagen könnte.
Weil Sie haben es ja zumindest in die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben ein wichtiges Thema. Herr Klusmann, im Berufsleben ist ja vieles geregelt, also was Hörschutz angeht. Aber das ist ja ein wichtiger Hinweis von Herrn Schöpel. Im Freizeitbereich sind viele recht naiv, was Hörschutz angeht. Ne?
Ja klar, da gibt es ja viele Einflüsse. Also lautes Musik hören, natürlich Kreissäge, was Sie gesagt haben. Da sollte man eben sehr darauf achten, dass man auch tatsächlich immer Gehörschutz trägt. Letztlich hat die Altersschwierigkeit, kann ja verschiedene Ursachen haben. Also man geht schon davon aus, dass einfach, was man so im Leben angesammelt hat an Schädigungen des Innenohrs, dass sich das dann eben, sag ich mal, im Alter kommt dann die Rechnung dafür. Dass man
also
dann
das Ohr vergisst nicht, oder?
Vergisst nicht, genau, dass sich diese Schäden irgendwo summieren. Sicherlich gibt es auch Prädispositionen, also Patienten oder Mitmenschen, die einfach da resistenter sind und andere empfindlicher. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich und es gibt auch eine Vielzahl an Ursachen für die Altersschwierigkeit. Aber der Lärmschutz ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache da. Insofern ist Ihr Anruf sehr wertvoll.
Auch wenn man weiß, man geht in Umgebungen, wo es lauter wird, auf einem Konzert zum Beispiel, also Rockkonzert oder anderem Konzert, Ohrstöpsel rein?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Sie haben morgens noch das Fiepen. Also das ist ja kein natürlicher Vorgang. Also da ist ja irgendwas passiert in dem Ohr. Mhm.
Viele Hörer haben gefragt, hat eigentlich die Ernährung Einfluss auf die Hörfähigkeit?
Also schwieriges Thema, ne? Ja, Rauchen und Alkohol sind sicherlich schädlich.
Ach so, okay. Das zählen Sie unter Ernährung.
Nee, aber das ist einfach ein Einflussfaktor, der für viele Dinge schädlich ist und wird auch für das Rauchen als schädlicher Faktor gesehen. Grundsätzlich ist im Ohr so eine Art Batterie offensichtlich drin, die eine Spannung aufrechterhalten muss. Und da sind verschiedene Dinge, also bestimmte Zellen, auch nicht nur die Sinneszellen, für verantwortlich. Möglicherweise spielen hier eben metabolische Dinge auch eine Rolle. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass eine bestimmte Art der Ernährung jetzt vor einer Altersschwierigkeit schützt. Da gibt es, glaube ich, keine Daten zu.
Als es die ersten Walkman gab und MP3-Player und sowas, da hieß es, na jetzt rennen alle mit dem Kopfhörer auf dem Kopf rum und da züchten wir uns eine Generation von Schwerhörigen. Ist das eigentlich so eingetreten?
Das ist, glaube ich, schwer abzuschätzen, welche Faktoren da alle eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist die Schwerhörigkeit schon stark verbreitet. Also man geht eben in Deutschland davon aus, dass bis zu 16% zumindest eine leichte Schwerhörigkeit haben. Ob das jetzt Effekte von den Walkmans damals sind oder andere, sicherlich sind wir einer gewissen Belastung ausgesetzt. Beruflich sagt man eigentlich, dass eine Lärmbelastung erst ab 85 Dezibel, was schon sehr laut ist,
das ist ziemlich laut, ne?
Was eigentlich erst gewertet wird. Aber möglicherweise ist eben trotzdem eine Dauerbeschallung nicht günstig.
Am Telefon Herr Hahn aus der Nähe von Bitburg. Schönen guten Morgen, Herr Hahn.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen, bitte sehr.
Ja, ich wollte nur einen Hinweis geben. Ich selber habe seit 10, 15 Jahren Hörgeräte, erst eins, jetzt zwei, ist schon die dritte Generation nach 5 Jahren gewechselt. Meine Erfahrung ist mittlerweile die, ich mache selber den Fehler auch, wenn ich morgens am Büro sitze, für mich am Schreibtisch und so, ziehe ich die Geräte nicht an. Und wenn ich sie dann anziehe, merke ich dann, wie laut auf einmal alles wird um mich herum. Weil ich ja dann vieles höre, was ich dann gar nicht gehört habe. Und diese Erfahrung, die ist für mich insofern wichtig, weil sie mir erklärt, warum ältere Menschen oft keine Hörgeräte mehr tragen wollen. Die hörten nichts mehr und bekommen dadurch, dass auf einmal alles so fürchterlich laut wird, diese Probleme mit dem Hören, dann ist das Hörgerät es schuld, so sagen sie dann. Aber es wäre vielleicht doch zu überlegen, ob es nicht eben dieses große Dilemma ist zwischen Schwerhörigkeit und eben dann der Möglichkeit, wieder mehr zu hören, was man halt vielleicht schon Jahren gar nicht mehr bemerkt hat.
Also es ist natürlich schon so, dass das Hörgerät diesen wahnsinnigen Dynamikbereich, den das Ohr ja hat, also es kann, man kann ja ganz, ganz leise Geräusche hören und trotzdem auch Lautstärken aushalten. Das ist ein sehr, sehr großer Dynamikbereich für ein Sinnesorgan, außergewöhnlich groß. Den kann das Hörgerät nicht komplett ausgleichen und deswegen können auch laute Geräusche dann unangenehm sein. Aber es ist auch ein sehr großer Trainingseffekt dabei. Und wenn man eben nur die Geräte trägt, wenn man jetzt in einer bestimmten Umgebung ist und sonst nicht, dann ist dieser Trainingseffekt nicht da. Deswegen ist es wichtig, dann die Geräte auch wirklich dauerhaft zu tragen.
Ja, herzlichen Dank an Herrn Hahn aus Bitburg und alles Gute. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die professionelle Musikerin ist. Sie spielt Flöte und Piccolo in einem Orchester und sie sagt, die Lärmbelastung ist teilweise extrem. Bei großen Symphonien, schreibt sie, benutze ich einen Hörschutz, aber das ist leider nicht immer möglich. Ich merke, dass ich bei vielen Nebengeräuschen Probleme habe, einer Unterhaltung zu folgen. Ich scheue mich vor einem Hörtest aus Angst vor dem Ergebnis. Was sagt, mein Gehör ist einfach essentiell wichtig und die Frage ist, gibt es spezielle Lösungen für Musiker?
Da gibt es schon bestimmte Gehörschützer, die eine Dämpfung machen und eben trotzdem noch sozusagen alle Frequenzen möglichst gleichmäßig durchlassen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich ein großes Problem in diesen Orchestern, dass eben mit den Jahren dann schon auch eine Lärmschwerhörigkeit eintreten kann. Aber es wäre jetzt bei der Person natürlich besonders wichtig, doch jetzt einen Hörtest zu machen und rechtzeitig einen Hörtest zu machen. Denn man muss ja auch dann ein bisschen einschätzen, wie sich das über die Zeit verändert. Und das kann man nur, wenn man, sage ich mal, im gewissen Zeitintervall Hörteste gemacht hat, um zu sehen, wie stark ist der Progress, um auch ein bisschen in die Zukunft gucken zu können. Also ich kann da nur empfehlen, sage ich mal, die Angst beiseite zu legen und der Wahrheit da irgendwie ins Gesicht zu gucken und einfach mal einen Hörtest zu machen, damit man auch sieht, wie es sich über die Zeit entwickelt.
Und sie frug auch, gibt es spezielle Hörgeräte, also für Musiker gut funktionieren, da muss man einfach sich mit einem Akustiker zusammentun,
genau,
und dann einfach mal ausprobieren wahrscheinlich.
Also wenn man dann so dezidiert in dem Thema ist, gibt es natürlich Möglichkeiten, die Frequenzgänge auch unterschiedlich einzustellen oder mit einer Fernbedienung vielleicht besonderen Situationen dann zu entsprechen, dann vielleicht in bestimmten Teilen runter zu regulieren. Also da könnte ich mir schon technische Verbesserungen oder technische Möglichkeiten vorstellen, die aber sicherlich dem Einzelfall sehr gut angepasst werden müssen.
Ja. Am Telefon Herr Feld aus Frankenberg. Schönen guten Morgen, Herr Feld.
Guten Morgen, Herr Winkelheide. Guten Morgen, Herr Professor Klussmann. Ich habe folgendes Problem. Sie haben ja vorhin, Herr Professor Klussmann, gesagt, dass das Ohr selber sich reinigt. Bei mir ist es, also ich habe bisher noch nicht die Erfahrung gemacht, ich neige sehr zu Ohrschmalzbildung und dadurch ist mein Hören mit einem Hörgerät sehr beeinträchtigt. Das heißt, ich habe ein Hörgerät oder Hörgeräte in beiden Ohren, ich habe sie vielleicht eine Stunde drin und dann ist das Hörgerät so komplett zugestopft mit Ohrschmalz, dass ich kaum noch damit hören kann. Ich habe schon meinen HNO-Arzt gefragt, was er von einem Cochlea-Implantat hält. Da hat er gesagt, ach, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Sobald, da geht dann irgendwann die Elektronik kaputt und dann brauchen Sie wieder Neues. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Was würden Sie sagen? Ich muss allerdings sagen, ich bin blind. Und da ist Hören natürlich nochmal besonders wichtig. Könnte mir ein Cochlea-Implantat helfen?
Also das Cochlea-Implantat wird nur verwendet, wenn das Hörgerät sozusagen an seine Grenzen kommt. Und wenn ich das so höre, ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit vorhanden. Insofern würde ich denken, dass das Hörgerät die richtige Option für Sie ist. Wenn die Gehörgeräte immer verstopfen, muss man unter Umständen eben eine andere offene Versorgung wählen mit so einem Schirmchen im Ohr oder da in dem Ohrpassstück irgendwas ändern. Es ist schon richtig, dass natürlich Hörgeräteträger auch das Ohrenschmalz ins Ohr reinstopfen unter Umständen, wenn das Hörgerät reingepasst werden muss. Im Zweifelsfall muss man eben regelmäßig zum HNO-Arzt gehen, dass der Gehörgang gereinigt wird. Also diese natürliche Reinigungsfunktion kann durch das Hörgerät schon gestört werden, da haben Sie vollkommen recht.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Feld und am Telefon ist Frau Dietmann. Schönen guten Morgen aus der Nähe von Wiesbaden, bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Also ich habe ein Akustikusneurinom schon seit vielen, vielen Jahren auf dem rechten Hörnerv. Habe deshalb vor vielen Jahren ein Hörgerät rechts bekommen. Das hat mir aber absolut nichts geholfen. Das heißt, ich habe es nach 6, 7 Jahren irgendwann ausgelassen. Mein Ohr, ich muss den Kopf ein bisschen drehen, dann, wenn Menschen mich von rechts ansprechen. Meine Frage ist, gibt es mittlerweile Hörgeräte einseitig, die da vielleicht hilfreicher sind?
Da gibt es unter Umständen verschiedene Möglichkeiten. Also man muss ja hier herausheben, dass wenn Sie einen Tumor am Hörnerven hatten, das eine besondere Art der Schwerhörigkeit ist. Ja. Und da unter Umständen das Hörgerät dann eben auch nicht so greift. Allerdings könnte man sich ja auch zum Beispiel vorstellen, dass Sie eine Crossversorgung bekommen. Das heißt, von dem tauben Ohr wird das Signal eingefangen und zu dem gesunden Ohr rübergefunkt. Das könnte unter Umständen Ihnen den Eindruck eines räumlichen Hörens vermitteln, obwohl Sie praktisch nur den einen Eingang des gesunden Ohres nutzen. Aber das müsste man halt im individuellen Fall prüfen. Es kann sogar sein, dass selbst bei einem Akustikusneuronom, wenn das jetzt therapiert wurde, man messen kann, ob noch ein Input durch diesen Nerv geht und vielleicht sogar ein Cochlea-Implant sinnvoll sein kann. Aber ich würde primär so von der Ferne das mit der Cross-Versorgung mal ins Auge fassen.
Dass man dann sozusagen von einem Ohr ins andere funkt.
Genau, die Hörgeräte sind eben heutzutage so konnektiv, dass sie sich ja untereinander und auch mit dem Handy verbinden können.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Dietmann. Und eine Frage haben wir aus dem Berliner Raum bekommen und eine Hörerin schreibt uns, nach einem Hörsturz vor 2,5 Jahren sind eben Probleme geblieben, also kein Sprachverstehen auf einem Ohr und auch ein ständiger Druck auf dem Ohr, so als wäre Wasser drin und das macht ihr zu schaffen.
Ja, das ist leider so, dass der Hörsturz schon auch Schäden hinterlässt, die irreparabel sind, das muss man einfach sagen. Letztlich sind da wahrscheinlich eben Haarsinneszellen untergegangen, die machen dieses Druckgefühl und eben auch das schlechte Sprachverstehen. Trotzdem, wenn noch ein Resthören da ist, ist ein Hörgerät unter Umständen sinnvoll. Wenn kein Resthören da ist, ist auch in so einem Fall eine Cochlea-Implantation kann hilfreich sein. Aber wenn natürlich noch Resthören da ist, hört sich ja so an, dann eher ein Hörgerät.
Mit dem Problem Hörsturz haben sich mehrere Hörerinnen und Hörer gemeldet. Es bilden sich auch Probleme wieder zurück mit dem Hören?
Oder? Ja, also natürlich.
Und ab wann muss man sozusagen vorsichtig sein und nochmal nachfragen beim Hals- und Ohrenarzt?
Ja, grundsätzlich sollte bei einem akuten Hörverlust erstmal geschaut werden, woran es liegt. Und wenn man dann die Diagnose Hörsturz stellt, die ja auch nur ein Sammelsurium an verschiedenen Ursachen letztlich ist, dann kann man zum Beispiel mit einer Cortisontherapie versuchen, das erstmal zu beheben. Und in vielen Fällen, oder man kann auch das Cortison zum Beispiel ins Mittelohr geben, da gibt es auch Studien, die das untersuchen, in vielen Fällen bessert sich das Hören dann. Aber muss auch sagen, das kann sich auch von selber bessern, denn gerade wenn es ein Tieftonhörsturz ist, haben wir häufig auch den Verlauf, dass sich das Hören wieder ganz normalisiert.
Am Telefon Herr Weizmann aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Herr Weizmann.
Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage an Professor Klusmann.
Und ja, sehr zwar gerne.
Hat er ja vorhin vom Cochlea-Implantat gesprochen und dass dessen Frequenztrennmöglichkeit nicht so scharf ist wie im natürlichen Ohr.
Genau.
Da hätte mich interessiert, wie kann man mit so einem Implantat dann noch musizieren? Also besonders Instrumente, bei denen man den Ton selber einstellen muss, wie Streichinstrumente oder auch selber singen. Da braucht man eine gute Intonation. Geht das noch damit?
Also das ist sicherlich kritisch zu sehen. Also man muss ja sich vorstellen, dass die Cochlea-Implantation dann gemacht wird, wenn eben das Sprachverstehen praktisch weg ist oder schlecht ist. Und es dient mehr dazu, sich mit seinen Mitmenschen zu unterhalten, als zu musizieren. Dafür sind die CIs nicht gemacht und auch leider heutzutage ja, wird da wahrscheinlich kein so großer Erfolg erreicht werden. Man ist dran, diese Cochlea-Implantate auch zu verbessern, zum Beispiel eben nicht elektrisch, sondern vielleicht ein optisches Signal in die Hörschnecke zu bringen, um das gezielter bestimmte Tonhöhen anzusprechen. Aber da laufen sozusagen die Forschungen noch. Also da möchte ich jetzt nicht versprechen, dass man ein Instrument dann so gut stimmen und hören kann, wie man das vielleicht beim Normalhörenden erwarten würde.
Das ist ja tatsächlich ein Problem bei der Geige. Wo der Finger ist, ist der Ton.
Das stelle ich mir schwierig die vor.
Rückkopplung, ja, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Walzmann. Grüße nach Stuttgart. Wir haben eine Hörerin aus Peine hat uns angerufen, sagt, berichtet, wenn ich das Hörgerät abends rausnehme, dann juckt es immer sehr stark. Was kann ich dagegen tun?
Genau, das kann halt sein, dass im Grunde unter dem Hörgerät, wenn es eine geschlossene Versorgung ist, sich auch so eine Art feuchte Kammer bildet und dann eben eine leichte Gehörgangsentzündung die ganze Zeit besteht. Also entweder muss man das Ohrpassstück verändern und vielleicht ein Loch hereinbohren, sodass es eine offene Versorgung ist oder eine Versorgung mit so einem Schirm.
Also dass die Belüftung dann besser ist für den Gehörgang. Ja, dass
die Belüftung sich verbessert, das könnte was bringen. Es kann aber auch möglich sein mit zum Beispiel bestimmten Ohrentropfen, die den Säuregehalt sozusagen etwas an der Haut erhöhen und pflegen, diesen Juckreiz zu verhindern. Es kann auch ein Pilzbefall sein. Also letztlich hilft hier nur auch eine Ohrmikroskopie, dass man mal genau sich den Gehörgang anschaut.
Und diese Tropfen, damit machen Sie das Milieu ein bisschen saurer und Sie machen es den Bakterien, die normalerweise da wohnen, gemütlich?
Das kann
unter Umständen. Damit es nicht fehlbesiedelt wird.
Genau, das kann unter Umständen helfen, ja.
Ein Hörer hat uns gemeldet, Herr Buhler, wir haben über das Problem von zu viel Lärm gesprochen. Er schläft mit Ohrstöpseln, also seit 15 Jahren, und fragt sich, ob das Gehirn das Gehör schädigen könnte.
Nein, das sicherlich nicht.
Das nicht, ne?
Also das, wir brauchen, glaube ich, auch zwischendurch immer mal Ruhephasen. Wirkliche Stille ist auch, denke ich, wichtig.
Und kostbar.
Und kostbar. Ja.
Eine Hörerin fragt, ob es sowas wie eine Altersgrenze gibt für den Einsatz von einem Cochlea-Implantat.
Nein, gibt es nicht. Vor allen Dingen ist es keine Zahl, sondern das biologische Alter ist natürlich wichtig. Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also es hat damit zu tun, muss ein Patient zum Beispiel oft jetzt in eine MRT-Röhre oder irgendwelche Diagnostik bekommen. Was sind sonst die Begleiterkrankungen? Also man kann das Cochlea-Implant auch im hohen Alter einsetzen und die Erfolge sind da auch durchaus gegeben.
Mhm. Eine Hörerin aus Gießen hat angerufen, sie hat das Gefühl, immer schlechter zu hören, hat einen Hörtest machen lassen und rausgekommen ist, sie hat 75% bzw. 80% Hörstärke und fragt, ist das jetzt zu früh, über ein Hörgerät nachzudenken oder ab wann gilt man denn eigentlich als schwerhörig?
Gut, die Prozentzahlen sind, sage ich mal, nicht der Test, wo man das dran festmachen kann. Letztlich wird es festgemacht am Verständnis von Einsilbern im Sprachhörtest. Und da sieht man, dass wie
also
viel
so der einsilbige Worte.
Einsilbige Worte werden angeboten und wenn da bei 65 Dezibel 80% Verständlichkeit erreicht wird, dann ist das die Grenze der Hörgeräteversorgung. Also wahrscheinlich würde ich vermuten, dass hier schon ein Hörgerät indiziert ist. Letztlich entscheidet das der HNO-Arzt und letztlich kriegt man ja diese Geräte auch erstmal zur Probe beim Hörgeräteakustiker. Und dann sieht man ja auch, was für einen Benefit man hat.
Also ob das was hilft oder nicht.
Richtig.
Wir haben über Schwerhörigkeit gesprochen, über Möglichkeiten und Grenzen von Hörgeräten und Implantaten. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Jens-Peter Klusmann. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Universitätsklinikum in Köln. Herr Klusmann, vielen Dank, dass Sie hier waren.